Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Apostels Jakobus im zweiten Kapitel, die Verse 14 bis 26. Da schreibt Jakobus: Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen: Geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben: Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden: Du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten: Zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt: Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschaft der Israels bei sich auf und ließ auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Herr Jesus, verändere uns, dass wir das glauben, was wir sagen, und dass wir das tun, was wir glauben. Amen. Bei dem Thema habe ich meine Schüler gern genervt und meine Schülerinnen natürlich. Ich habe hauptsächlich in der HBLA unterrichtet, da waren es fast nur innen. Ziemlich jede Gruppe, jede Klasse, jeden Jahrgang, immer mit derselben Frage. Die Frage kam nie von mir, aber sie ist so gut wie in jeder Gruppe irgendwann auftaucht. Die Frage, wenn es um Glauben geht, wenn es um deine Beziehung zu Gott geht: Was muss ich jetzt eigentlich wirklich machen, damit ich Gott recht bin? Meistens klar, Glauben kann man nicht unterrichten, Glauben kann man auch nicht prüfen, für Glauben kann ich auch keine Noten vergeben, es war Schule, Noten gibt es für Wissen, für Können, für Mitarbeit, aber Fragen dürfen sie ja und Antworten geben darf ich auch. Also habe ich sie genervt, also alle Lehrer unter uns, ihr seid jetzt raus, weil das war ein Spoiler, was machst du als Lehrer, wenn du eine Frage kriegst, die du wirklich gerne beantworten möchtest? Aber so, dass sie es mitkriegen, du sitzt. Du spielst die Frage zurück. Was sagt denn ihr? Was denkt denn ihr? Dass sie sich selber den Kopf zerbrechen? Dass sie selber draufkommen, weil dann sitzt es am ehesten. Oder dass sie es zumindest so lange probieren und nicht draufkommen, bis es wirklich, wirklich, wirklich endlich wissen wollen. Also ich spiele die Frage zurück in die Gruppe. Was sagt denn ihr, was denkt denn ihr, was muss ich machen, damit ich Gott recht bin? Und dann habe ich, ich gebe zu, gemein, bei jeder Antwort, die gekommen ist, bevor sie noch fertig waren, gesagt, falsch. Was muss ich machen, damit ich Gott recht bin? So die Klassiker. Ein guter Mensch sein, falsch. Sich bemühen, falsch. Die Gebote halten, falsch. Glauben, falsch. Ist gerade irgendwer zusammengezuckt? Doch, das ist falsch, tatsächlich. Ich muss glauben, damit ich Gott recht bin? Nein. Ist tatsächlich falsch, kommen wir gleich drauf. Bis dann endlich irgendwer die richtige Antwort gefunden hat, die evangelische Antwort. Und bitte nur, dass das klar ist, wenn ich evangelisch sage, meine ich nicht den Verein, der diese Hütte hier unterhält und wo die meisten von euch Mitglied sind, für den habe ich auch mal gearbeitet. Der ist eh häufig okay, aber um den Verein geht es überhaupt nicht. Wenn ich evangelisch sage, meine ich die Antwort, die zum Evangelium passt. Die Antwort, die wirklich eine gute Nachricht ist. Evangelisch ist nur, wo Evangelium drinsteckt. Nicht alles, wo evangelisch draufsteht, ist es auch wirklich. Meine, ihr wisst ja natürlich die evangelische Antwort. Also, was muss ich machen, damit ich Gott recht bin? Ihr seid dran. Bitte? Falsch. 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 Ha, halt! Wer hat das gesagt? Der hat nichts gesagt. Danke, endlich. Hat eine Zeit gedauert. Ich war jetzt im Vergleich immer noch schneller. Ihr habt keine Vorstellung, wie lange das manchmal dauert. Bis irgendwer das Richtige sagt, nichts. Du musst nichts tun, damit du Gott recht bist. Mal überleg einmal, was willst du ihm schon groß bieten? Ich meine, Entschuldigung, wozu braucht er die? Was kannst du Gott geben, was er nicht schon längst hat? Und was könntest du machen, was das ihm überzeugt, dass du ihm recht bist? Ich meine, er kennt dich. Lang. Mit allem, was an dir dran ist und was in dir drin ist. Bitte, womit willst du ihm noch umstimmen? Womit willst du ihm dazu bringen, dass du ihm recht bist, wenn du das nicht schon bist? Und das ist das Evangelium in dem Ganzen. Die gute Nachricht. Du bist ihm schon recht. Einfach so, wie du bist. Ohne, dass du irgendwas machen musst. Tatsächlich. Ich meine, ja, wissen wir, es gibt eine Menge Dinge, die an dir nicht stimmen. Nicht persönlich nehmen, ich könnte deinen Nachbarn anschauen. Ja. Du weißt diese Dinge, die bei dir nicht stimmen. Wer dich kennt, weiß es. Je besser sie dich kennen, umso besser wissen sie es. Und weißt du was? Gott weiß es auch. Besser als du und alle um dich herum zusammen. Und weißt du noch was? Alles, was bei dir nicht stimmt, ist zugedeckt mit dem Blut von Jesus am Kreuz. Gott schaut gar nicht hin. Das ist erledigt. Gott schaut dich an und er sagt, du bist mir recht. Einfach so, weil er so ist, weil er dich lieb hat. Weil alles das, was bei dir nicht stimmt, hat er selber aus dem Weg geräumt. Du musst nichts dafür tun. Du bist Gott recht, weil er dich lieb hat und selber alles gemacht hat, dass du ihm recht sein kannst. Am Kreuz hat Jesus gesagt, es ist alles vollbracht. Und das hat er so gemeint. Er hat nicht gesagt, es ist alles vollbracht, jetzt musst du nur noch, was auch immer. Wenn du noch, nur noch dieses oder jenes müsstest, dann war alles nicht alles. Ne? Es ist alles vollbracht. Und für die spitzfindigen Theologen und innen unter uns, die jetzt sagen, es steht aber nicht in allen Bibeln alles, in manchen steht nur, es ist vollbracht. Stimmt? Lern Griechisch. Beim Original steht ein Perfekt. Und Perfekt heißt einfach perfekt. Fertig, vollkommen, alles. Klar? Es ist alles vollbracht. Glaubst du das? Ernsthaft. Du musst nichts machen, damit du Gott recht bist. Nichts. Nicht einmal glauben. Glaubst du das? Manche von euch waren heuer zu Jahresanfang beim Klartextkurs dabei, diesen Glaubensgrundkurs, den wir hier machen. Ich habe den sicher schon mindestens 15 Mal gehalten. Bin jedes Mal mehr begeistert. Aber das nur nebenbei. Übrigens, kommenden Jänner geht er wieder los, auch nur nebenbei. Und noch ein nebenbei, kannst du schon mal anfangen zu überlegen, wenn du mitnimmst. Wird diesmal Mittwoch, 6 Abende, der erste ist am 7. Jänner. Aufschreiben, überlegen, wen schleife ich da hin. Genug der Werbung. Zurück zum Klartextkurs. Fast jedes Mal, wenn ich den halte, bin nicht sicher, ob es diesmal auch war, aber fast jedes Mal kommt genau an der Stelle, genau bei dem Thema, dann ein Zwischenruf. So einfach kann es aber nicht sein. Das kann sie, der über Jahre und Jahrzehnte kirchlich geschädigte Österreicher einfach nicht vorstellen. Ich bin Gott recht, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Unvorstellbar. Gilt übrigens auch für die über Jahre und Jahrzehnte kirchlich geschädigten Österreicherinnen. Ich bin Gott recht, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Unglaublich. Und das ist der Punkt. Glaubst du das? Glaubst du dieses Unglaubliche? Und ich sehe ja etliche unter uns, gerade wenn du eine oder einer von den Gestandenen bist, von den Profi-Christen und innen, spürst du es, wie sich tief in dir so ganz leise der Widerspruch regt. Es ist eigentlich nicht einmal Widerspruch, es ist mehr so Einwand, das heißt nur Ergänzung. Ja, stimmt eh, allein aus Gnade, wissen wir, keine Frage, aber naja, man muss dann schon noch wenigstens, na verdammt noch einmal, muss man nicht. Darf ich sagen, es geht ja tatsächlich um Leben und Verdammnis, also darf ich verdammt sagen. Verdammt noch einmal, du musst nichts dafür tun, damit du Gott recht bist. Nichts. Alles, was dazu notwendig war, dass du Gott recht bist, alles das hat Jesus schon gemacht, am Kreuz. Und bitte beleidige ihn nicht damit, dass du dir denkst, sein Opfer war eh toll, aber ich muss dann schon einmal ein Scheiferl drauflegen. Ist es jetzt klar? Das mit dem Nichts. Ich erkläre es euch gern noch 20 Mal. Die Petra geht dann, wir kriegen heute Nachmittag Besuch, aber die erklärt ihnen, warum ich noch nicht da bin. Ganz im Ernst, das ist wichtig. Du musst nichts tun, damit du Gott recht bist. Nichts. Nicht einmal glauben. Schau, wenn Gott darauf wartet, dass du an ihm glaubst und erst dann bist du am Recht, dann hängt wieder alles an dir, oder? Von deiner Glaubensstärke. Wirst du wirklich darauf, auf deine Glaubensstärke, dein Leben und deine Ewigkeit bauen? Wirst du darauf leben und sterben? Also ich nicht. Also nicht auf meine Glaubensstärke, deine ist sicher viel besser. Aber stell dir vor, dir passiert es, dass dein Glaube wackelt. Gibt es das? Dass die Zweifel aufkommen. Was ist dann? Bist dann Gott auf einmal nicht mehr recht und er wartet, bis du wieder zusammengerissen hast? Schöne Aussichten. Nein, du musst nicht einmal glauben, damit du Gott recht bist. Du bist ihm recht, wegen Jesus. Und dann fragt er, glaubst du das? Glaubst du mir das? Schau, bei seiner Freundin Martha hat er das ja auch so gemacht. Wie ihr Bruder Lazarus gestorben ist, manche werden die Geschichte kennen, da ist er auch nicht hingegangen und hat gesagt, glaubst du eh, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Was hat er gesagt? Ihr dürft's. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann hat er gefragt, glaubst du mir das? Nachher. Jesus ist die Auferstehung und das Leben, egal ob die Martha das glaubt oder nicht. Er braucht ihren Glauben nicht dazu, aber sie brauchten. In manchen Bibelübersetzungen steht die Frage, glaubst du mir das? Gar nicht schlecht. Ja, um das geht es. Es geht nicht darum, dass du irgendwas glaubst. Es geht darum, dass du ihm glaubst. Schau, darüber, was Glauben heißt, ich höre die schrägsten Ideen. Ja. Das zum Beispiel, dieser, Entschuldigung, unsäglich blöde Satz, Glauben heißt nichts wissen. Schon gehört? Ich sehe dezentes Kopfnicken. Ja, genau. Schwachsinn. Du musst ja zumindest wissen, was du glaubst. Oder, hast du sicher auch schon gekriegt, so diese E-Mail, wo dir mitgeteilt wird, dass du von irgendeinem nigerianischen Prinzen jetzt 20 Millionen Euro erbst. Und selbstverständlich zahlst du dann diese läppischen 2000 Euro für die Überweisung, Spesen, damit du das Geld kriegst. Siehst du, du musst wissen, wem du was glaubst und wem nicht. Oder auch einer von meinen Lieblingen, ist doch egal, was ein Mensch glaubt, solange er wirklich ehrlich gläubig ist. Ernsthaft? Ich meine, ich fange ja gar nicht an vor die Leute, die heute noch oder wieder unerschütterlich an den Führer glauben oder an die Weltrevolution oder daran, dass Amerika God's own country ist oder Mütterchen Russland ist wurscht, such das aus. Die sind alle wirklich gläubig. Ich meine, nicht alle, aber viele. Und das soll vor Gott genauso viel wert sein, wie wenn ein Mensch an Jesus glaubt. Schaut euch doch an, was man so gemeinhin Religion nennt. Macht es einen Unterschied, ob du an einen Gott glaubst, der von dir erwartet, dass du den Haxen ausreißt, damit du im Recht bist, oder an einen Gott, der sich selber seinen Sohn vom Herzen reißt, damit du im Recht bist? Macht es einen Unterschied? Das Zweite ist das, was die Bibel sagt. Das Erste sind alle anderen Religionen, die sich Menschen so einfallen lassen haben. Inklusive dem, was hierzulande seit Jahrhunderten immer wieder mal als Christentum verkauft worden ist und immer noch verkauft wird. Will man wirklich irgendwie ernsthaft einreden, das ist dasselbe? Genau das passiert in dieser pseudo-christlichen Religion, die hierzulande umgeht. Ja sicher, Gott nimmt dich allein aus seiner Gnade heraus an, aber du musst dann schon dieses oder jenes. Der wird Gott zum Götzen, wie in allen diesen Religionen die Menschen erfunden haben. Zum von diesen Götzen, denen du ihre Liebe abkaufen musst mit Leistung, denen du was bieten musst, damit sie die mögen. Diese Vorstellung, ich muss zu dem, was Jesus gemacht hat, noch irgendwas dazu tun. Entschuldigung, es ist schlicht und einfach Gotteslästerung. Martin Luther, der hat sich gerne mal deutlich ausgedrückt. Der soll das so gesagt haben, ich habe die Stelle nicht gefunden, aber ich traue sie ihm zu, es passt zu ihm. Wer meint, er kann sich die Liebe Gottes durch gute Werke kaufen, macht Gott zur Hure. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du an einen Gott glaubst, der von dir verlangt, 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 verlangt und du weißt bis zum letzten Schnaufen nicht, ob es wirklich gereicht hat oder ob du doch zur Hölle fährst, weil es zu wenig war. Oder ob du an einen Gott glaubst, der dir sagt, alles schon erledigt, alles vollbracht, ich hab dich lieb. Glaubst du mir das? Dann komm. Du lebst dann anders. Was du glaubst, zeigt sich an dem, wie du lebst. Das ist das, wovon der Jakobus redet die ganze Zeit. Es gibt so schlaue Theologen und innen, die wollen aus dieser Geschichte einen Widerspruch in der Bibel basteln. Die sagen, ja, damals in der frühen Christenheit hat es zwei Strömungen gegeben. Die eine, für die steht Paulus. Die war mehr so griechisch-philosophisch. Die hat gesagt, wenn du nur das Richtige glaubst, dann passt es schon. Alles, was wie tun ausschaut, ist verdächtig. Na, dann müsstest du zu deinem Heiler noch was beitragen. Und das ist falsch. Glauben allein genügt. Und dazu sagen sie, zitiert Paulus aus dem ersten Buch Mose, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet ihm Gott als Gerechtigkeit an. Die andere Strömung, sagen die schlauen Theologen und ihnen, für die steht Jakobus, der war mal so jüdisch-gesetzlich. Der hat gesagt, du musst aber schon was tun auch, sonst ist es zu wenig. Witzigerweise zitiert der Jakobus genau die gleiche Geschichte über Abraham. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und es ist überhaupt kein Widerspruch. Jakobus sagt genauso, es kommt auf den Glauben an, nur auf den Glauben. Dass du Gott das glaubst, wenn er dir sagt, du bist am Recht, ohne dass du es machen musst. Nur auf diesen Glauben kommt es an, sagt Jakobus wie Paulus. Und dann sagt Jakobus dazu, und wenn du diesen Glauben hast, wenn du Gott das ernsthaft glaubst, dann wird man dir das anmerken. Hätte Paulus sofort unterschrieben. Hat er übrigens. Im Römerbrief gibt es eine Stelle, da geht es genau um das. Das ist erst Länge mehr Breite, die Rede davon, dass du Gott recht bist, ohne dass du was tun musst, weil du nichts dazu tun kannst, weil du elender, dreckiger Sünder bist oder Sünderin. Und wegen deiner Sünde ist diese Gnade, dass du Gott recht bist, ohne dass du was machst, nur viel offensichtlicher. Und dann stellt Paulus eine rhetorische Frage, die meint er gar nicht ernst. Aber es gab damals anscheinend Menschen, die haben sich das gedacht. Dann sagt Paulus, was soll man jetzt sagen? Lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird. Luther übersetzt die Antwort von Paulus dann vorne mit, das sei ferne. Auf gut Österreich heißt es, so weit kommt es noch. Also diese Idee, wenn du nur glaubst, kannst du leben, wie es der Grot passt, wie das letzte Schweinchen, diese Idee ist Schwachsinn. Da sind sich Paulus und Jakobus völlig einig. Nicht, weil du doch irgendwas tun musst, sondern weil du es willst. Weißt du, was du glaubst, das siehst du an dem, wie du lebst. Machen wir ein Beispiel. Letzten Sonntag, wer war da? Okay, passt auf, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Könnt ihr euch noch erinnern an diesen Reporter im Gottesdienst, der hat so verdächtig ausgeschaut wie die Lydia mit einem Baseballkappel. Die hat alle möglichen Leute befragt, zum Beispiel den Karl-Heinz. Wisst ihr noch, was der Karl-Heinz erzählt hat? Ja, dass er nichts hergeben hat, genau. Der Karl-Heinz hat erzählt, er hat als junger Mann einmal Jesus getroffen und hat ihn gefragt, was muss ich machen, damit ich so ein ganz richtiges Leben habe. Ein Leben, das so großartig ist, dass ich das auf ewig so haben will. Weil das ist die wirkliche Frage nach dem ewigen Leben. Immer. Wenn nach dem ewigen Leben gefragt wird, da geht es nicht darum, was muss ich machen, damit ich nicht in die Hölle komme, wie auch immer die ausschaut. Es geht ja nicht darum, was muss ich machen, damit ich in den Himmel komme und dort ewig im Schlaraffenland versumpfe. Die Frage nach dem ewigen Leben heißt, wie schaut ein Leben aus, das so großartig, so sinnvoll ist, dass ich sage, das möchte ich auf ewig. So soll es bleiben, immer und ewig. Weißt du, was Jesus dem Karl-Heinz auf die Frage gesagt hat? Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen, dann komm und folge mir. Hat der Karl-Heinz das gemacht? Nein, hat er nicht. Preisfrage. Hat der Karl-Heinz dem Jesus das glaubt? Dass das beste Leben ist, was einem passieren kann, wenn er alles hergibt und mit Jesus geht? Hat er nicht. Nein. Weil, wenn er es glaubt hätte, hätte er es gemacht. Wenn du tatsächlich glaubst, das Leben, was Jesus für dich vorstellt, ist das Beste, was es überhaupt gibt, dann wirst du genau dieses Leben führen. Weil es ist ja blöd, wenn du was anderes machst. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der Gott, der dir sagt, du bist am Recht, so wie du bist. Alles getan, alles vollbracht, was notwendig ist. Und der dich dann fragt, glaubst du mir das? Glaubst du ihm das? Weißt, ich erlebe so viele Christenmenschen, die haben die Vorstellung, ja, ein Leben in der Nachfolge von Jesus, da muss man halt durch. Das ist anstrengend, das ist furchtbar, aber ich beiß mich halt durch, weil dann komme ich nachher in den Himmel, da ist dann alles anders. Wer sagt das, dass noch alles anders ist? Abgesehen davon, dass die Bibel nirgendwo sagt, dass du in den Himmel kommst. Gott wird eine neue Welt schaffen aus dieser alten, sagt die Bibel. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dort wirst du mit Jesus leben, so wie du es jetzt auch tust. Auf ewig. Ist das das, wovon du träumst, wenn du vom ewigen Leben redest? Es gibt einen Unterschied. Du erziehst ihn. Hier glaubst du ihm. Das ist aber auch schon alles. Wenn du ihm tatsächlich glaubst, wenn er, Jesus, wenn er dein Ein und Alles ist, dann willst du genauso leben, wie er sich das vorstellt. Falls du wissen willst, wie das ausschaut, das Leben, das Jesus vorstellt, ein guter Anfang wäre die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7, hast du in ein paar Minuten durchgelesen, kein Problem. Die Leitversion, ob es vorhin gehört, die 10 Gebote, damit können wir auch anfangen. Das ist das, was Jakobus dich fragt, Paulus übrigens auch. Glaubst du das denn? Glaubst du ihm, dass er ein Leben für dich hat, dass es wert ist, es ewig zu leben? Und wenn du denn das glaubst, bitte worauf wartest du, ne? Vielleicht nimmst du es mit als Frage für nachher. Für dich oder gegenseitig beim Kaffee. Ich habe gesehen, die Kaffeebar ist schon am Aufwärmen. Hol dir einen Kaffee, find einen zweiten, der sich auch einen Kaffee geholt hat. Schaut es euch an und stellt euch mal gegenseitig diese Frage: Was hindert mich? Was hält mich ab? Dass ich ernst mache. Nicht nur mit dem Glauben, das ist wahrscheinlich bei den meisten von euch geklärt. Wenn das nicht klar ist mit dem Glauben an Jesus, ob du dem wirklich glaubst, bitte dann komm nachher zu mir oder zu Andrea. Ich weiß nicht, ist sonst noch jemand vom Gebetsdienst da? Gerhard, der winkt da, ja. Also zu Andrea, zum Gerhard, zu mir oder sonst einem Christenmenschen, den du kennst, dem du vertraust. Wir klären das, wenn zwischen dir und Jesus noch irgendwas unklar ist. Und die anderen von euch, die bei denen das keine Frage ist, natürlich glaube ich an Jesus, erzählt sich einmal gegenseitig. Was hindert dich daran, dass du ganz und gar und restlos ernst machst mit deinem Leben, das jetzt schon so ausschaut, wie dann in der neuen Welt, die Gott schaffen wird? Wenn du feststellst, da gibt es sowas bei dir, du bist noch nicht ganz dabei, musst du nicht peinlich sein. Weil wem auch immer du es erzählst, sie hat genau sowas oder er. Vielleicht kommt sie gemeinsam drauf, bis es los wird. Weil wenn du wirklich ernsthaft glaubst, dass Jesus für dich ein Leben hat, dass es wert ist, ewig gelebt zu werden, worauf wartest du noch? Amen.